Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Historikerin Birte Förster von der Universität Bielefeld. Guten Tag, Frau Förster.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie sind aus Darmstadt zugeschaltet und Sie sitzen, das haben Sie mir eben gesagt, während die Nachrichten noch liefen, etwa unterhalb der Mathildenhöhe. Das ist ja ein schöner Platz. Werden Sie da heute noch vorbeigucken?
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja einer der zauberhaftesten Orte in Darmstadt und ich habe ein großes Glück, da so in der Nähe zu wohnen und das ist tatsächlich meine tägliche Spazierroute.
Ja, das ist ja ein Jugendstilensemble. Ich selber war da noch nie, aber ich glaube, man muss unbedingt mal vorbeigucken, oder?
Ja, wenn alles gut geht, werden wir auch demnächst Weltkulturerbe sein. Mhm. Drücken Sie uns bitte die Daumen. Mhm. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil es eben auch ein städtisches Naherholungsgebiet ist mit viel Leben und Buhlspielen und einem schönen Biergarten und einer goldenen russischen Kapelle. Also es gibt viel zu sehen bei uns.
Gut, also der Tipp, nach Darmstadt zu kommen. Wir besprechen die Themen des Tages und auch die Themen der vergangenen Woche, denn heute ist ja Samstag, da blicken wir auch immer noch mal zurück. Aber gleich geht's um den wahrscheinlich kommenden harten Lockdown. Da gucken wir eigentlich mehr in die Zukunft. Morgen gibt's ja eine Konferenz zwischen Bund und Ländern und wir sprechen drüber, was da wohl zu erwarten ist. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich natürlich auf Sie, Frau Förster. Wie geht's weiter in Deutschland in Sachen Verschärfung des Lockdowns? Morgen wollen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Kanzlerin Angela Merkel darüber ja beraten. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt, die Lage sei bitter ernst. Bayern und Sachsen haben schon gehandelt, in Baden-Württemberg auch. Gilt ab morgen eine Ausgangsbeschränkung. Für Ausnahmen dort muss man dann eine triftige Begründung haben. Also zum Beispiel arbeiten gehen, einkaufen gehen, zum Arzt gehen wird weiter möglich sein. Aber sonst ist man gehalten, zu Hause zu bleiben. In Berlin, Frau Förster zumindest, ich weiß nicht, wie es in Darmstadt ist, aber in Berlin sind die Einkaufsstraßen noch recht voll. Man hat fast den Eindruck, viele gehen noch schnell Geschenke kaufen. Und man kann sich fragen, was ist eigentlich wichtiger, dass wir die Geschenke zusammensammeln oder dass wir gesund bleiben? Was meinen Sie?
Naja, also jemandem etwas zu schenken, das ist ja erstmal eine ganz liebevolle Geste. Und ich glaube, es ist ganz schwer jetzt zu verstehen, dass das jetzt plötzlich einen ganz anderen Kontext hat, nämlich den einer Gefährdung, eine Pandemie weiter auszubreiten. Ich glaube, die Motivlagen, warum man jetzt Geschenke kauft, sind ganz diffus. Vielleicht will man auch den Einzelladen, den man gern hat, in der Innenstadt noch unterstützen. Also es fällt mir sehr schwer, das irgendwie zu verurteilen. Ich kaufe immer Bücher, die kann ich mir bestellen, aber dann liefert mir die eben jemand anders und der ist draußen unterwegs. Also es ist ganz schwer, aus diesem Dilemma rauszukommen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt allen unseren Lieben vielleicht sagen würden, ich freue mich auch, wenn du mich anrufst oder ich brauche dieses Jahr kein Geschenk. Mhm. Aber es gibt ja auch Kinder, mit denen will man Weihnachten feiern. Also es ist ein...
Man könnte das Geschenken ja verschieben und sagen, gut, wir schenken uns was im Februar oder im März.
Genau, das könnte man machen. Dann müsste man darüber sprechen und sich einig sein. Also viele machen das, glaube ich, auch. Aber ich habe auch gedacht, vor der Sendung habe ich gedacht, wieso verschenkt man eigentlich keine Gutscheine? Aber vielleicht hat man auch nur Ressourcen für kleine Geschenke. Und dass man wenig Ressourcen hat, wird dann sehr sichtbar. Vielleicht will man auch das vermeiden. Hm. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so, boah, ich will jetzt shoppen gehen, Lust ist. Also das sollte man natürlich unbedingt abstellen. Und wer es vermeiden kann, sollte auch nicht in die Innenstädte gehen.
Ja, ich glaube, so sieht das
vielleicht
auch.
Vielleicht tatsächlich den Einzelhandel fragen, kann ich auch einen Gutschein per E-Mail bestellen oder anrufen und fragen. Also, denn niemand, ich glaube, niemand möchte natürlich, dass die Geschäfte jetzt kaputt gehen durch die Pandemie. Und die Gefahr ist ja da.
Aber das sozusagen Shoppen an sich, sagt auch Armin Laschet, sollte man vielleicht lassen. Der hat ja gestern einen schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland gefordert, hat plädiert für eine Vorquarantäne. Also der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.
Der Lockdown ist das Richtige. Das ist das, was Professor Drosten die Vorquarantäne nennt. Wir müssen jetzt herunter, damit bei den millionenfachen Begegnungen rund um das Weihnachtsfest die Zahlen auf einem niedrigeren Niveau sind, als sie heute sind.
Als ich das gehört habe, Frau Förster, habe ich mich gefragt, diese millionenfachen Begegnungen rund um das Weihnachtsfest, vielleicht ja, muss man tatsächlich nicht nur beim Schenken, sondern auch beim Sich-Treffen dann über Weihnachten Verzicht üben.
Ja, also das wäre jetzt das Vernünftige. Und da muss man dann vielleicht schauen, in den Familien sprechen, wie schaffen wir es, dass gerade ältere Menschen vielleicht nicht allein sind. Dazu müssen nicht alle Kinder und Enkelkinder kommen. Vielleicht kann man da sich verabreden, dass vielleicht da noch die ohne Kinder kommen oder einfach nicht so viel Mobilität erzeugt wird. Ich glaube, es erfordert jetzt ganz viel Absprachen in der Familie. Denn einen dementen Vater im Altenheim über Weihnachten gar nicht zu besuchen, wenn man da einen Test machen kann, bevor man sich trifft, das kann auch nicht der Sinn und Zweck sein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich alle fragen, wen müssen wir wirklich treffen? Wer braucht das jetzt, dass wir bei ihm oder bei ihr sind? Mhm. Und das, glaube ich, muss die Richtlinie sein. Nicht jetzt alle Freunde aus der Schulzeit, wie man das ja sonst gewohnt ist, wenn man nach Hause fährt, abends in der Disco. Das geht ja sowieso nicht. Aber das kann man alles verschieben. Mhm. Und vielleicht kann man auch große Familienfeste verschieben. Aber ich glaube, das Augenmerk muss auf denen liegen, die sonst vielleicht allein sind und einsam.
Ja.
Darauf würde ich jetzt achten.
Ja, es hat uns eine Nachricht aus dem Erzgebirgskreis erreicht heute früh, nämlich dass dort Infizierte bewusst schwindeln, Kontakte also, die sie hatten, verschweigen, um Bekannte vor der Quarantäne zu bewahren. Frank Vogel sagt das, der Landrat des Erzgebirgskreises. Wir hören ihn mal.
Ich sag's mal ganz deutlich, man schwindelt. Man glaubt einfach, nicht mehr alles angeben zu müssen, um Freunde, Bekannte oder wen auch immer am Ende zu schützen. Jetzt geht's auf Advent, Weihnachten, auf diese Zeit hinzu. Man schwindelt.
Ja, da scheint einer doch etwas erzürnt zu sein. Können Sie das verstehen?
Ja, das ist natürlich gerade in Landkreisen mit hoher Inzidenz ein großes Problem. Und man kann ja nur sagen, wenn Sie Ihre Freundinnen und Freunde und Ihre Lieben jetzt schützen möchten, dann treffen Sie die nicht. Sondern rufen Sie die an oder versuchen über andere Nicht-Kontakt-Kommunikationsmedien, die wir, glaube ich, nun fast alle zur Verfügung haben, Kontakt zu halten.
Ja, in jedem
so
Fall.
So schützt man gerade die Lieben.
Anne Will hat auf Twitter 2 Karten gepostet. Die eine zeigt, wie sich die Todeszahlen in den vergangenen 8 Wochen entwickelt haben. Beziehungsweise sie stellt das so gegeneinander, eine eben von vor 8 Wochen und die andere Karte von der Gegenwart. Die frühere Karte ist grün, die aktuelle Karte ist komplett rot. Sie, Frau Förster, haben drunter geschrieben, dass pandemische Krisen zeitkritisch sind. Das hat uns aufhorchen lassen hier in der Redaktion. Was meinen Sie damit denn?
Naja, der Begriff, der griechische Begriff Krisis, kommt ja aus dem Medizinischen und da gibt es eben einen bestimmten Zeitpunkt, an dem die Krankheit sich in die eine oder eben in die andere Richtung entwickelt. Und Krisen haben immer eine Zeitdimension, also sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln, um zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt diesen oder jenen Effekt zu haben. Also wir wissen in Hessen, wenn wir Montag mit dem harten Lockdown anfangen, könnte es sein, also Modellrechnungen sagen, dann sind wir Anfang Januar wieder bei Inzidenzzahlen von 50. Wenn wir damit bis nach Weihnachten warten, dann dauert es bis Februar. Das habe ich mit dem zeitkritisch gemacht.
Mhm, verstehe. Und also, Sie machen ein Seminar zu Krisen gerade, also dass Sie auch ein bisschen gucken, was hat sich denn seit den 70er Jahren geändert?
Ja, das Seminar ist Krisengeschichten und wir behandeln tatsächlich Krisen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Also zuletzt haben wir jetzt was über die HIV-Krisen diskutiert über die AIDS-Pandemie in den 80er Jahren und in den 90ern. Aber tatsächlich ist es so, dass in den 1970er Jahren, dass man seither eben globale Krisen hat, wo man eigentlich diese Vorstellung aufgegeben hat, dass es sich zu einem bestimmten Punkt entwickelt und dann hat man eine Lösung. Seither ist es eher so, dass es so eine Art muddling through, also sich so durchwursteln ist und es gibt eben nicht mehr diesen klaren Moment, wo die Krise dann zu Ende ist. Und ich glaube, in so einer Situation befinden wir uns auch seit Anfang des Jahres.
Aber hatten wir nicht eigentlich gedacht, dass wir letztendlich ziemlich krisenfest sind und dass uns so eine Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, eigentlich kaum mehr erreichen könnte?
Ja, also es gibt ja dieses tolle Buch zur spanischen Grippe und das letzte Kapitel handelt von Krisen im 21. Jahrhundert und Weltgesundheitsorganisationen sind davon ausgegangen, dass wir eine ähnliche Krise wie die spanische Grippe mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit im 21. Jahrhundert erleben. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wer gedacht hat, dass wir Krisen nicht mehr erleben. Aber wenn man sozusagen als moderner Mensch vergegenwärtigt man sich eben nicht ständig, dass man in einer grundsätzlichen Unsicherheit lebt. Und ich glaube, im Moment ist uns eben diese Unsicherheit sehr bewusst, dass wir ständig damit beschäftigt sind, im Grunde unsere Gegenwart zu bewältigen und derzeit ja auch, das geht vermutlich allen HörerInnen so, man macht ja kaum noch Pläne für die Zukunft. Also ich wäre jetzt dabei, meinen Sommerurlaub zu planen. Das habe ich jetzt mal gelassen, ja, also weil die Gegenwart so eine große Rolle spielt.
Und wenn Studierende in ihren Seminaren vielleicht auch davon erzählen, was sie so für Strategien der Gegenwartsbewältigung sich ausgedacht haben, was wird da erzählt?
Ja, also eine Studentin, das hat mich sehr beeindruckt, hat gesagt, dass für sie ganz klar ist, wie wichtig Solidarität ist. Das ist das, was sie am meisten mitnimmt aus dieser Krise. Und das finde ich so von Anfang 20-Jährigen doch sehr beeindruckend. Und überhaupt große Verneigung von den Studierenden, worauf die sich gerade seit fast einem Jahr alles einlassen, wie wir jetzt mit ihnen umgehen. Wir treffen uns ja nur noch virtuell in den Geschichtswissenschaften. Und die lassen sich auf ganz viel ein und machen ganz viel mit und meistern das mit ungeheurer Bravour. Und sprechen aber eben auch davon, wie schwierig die Situation für sie ist, weil sie zum Teil sehr allein leben, wenn sie Einzelapartments haben zum Beispiel. Und ein großes Problem scheint mir zu sein, dass diejenigen, denen es wirklich sehr schlecht geht, dass wir die eben nicht erreichen, weil die gar nicht auftauchen. Also ich glaube, da werden wir nach der Krise noch einiges auch nachzuarbeiten haben. Und natürlich nicht nur in Bezug auf Studierende, sondern überhaupt. Also wie kommen Menschen eigentlich durch diese Krise hindurch?
Ja, und auch ist das digitale Sich-Treffen wirklich ja ein Äquivalent zum Sich-Analog-Treffen? Wahrscheinlich ja nicht, denn da geht ja trotzdem im digitalen Dialog einiges verloren.
Es geht ganz viel verloren. Normalerweise kommt man in den Seminarraum und weiß, wie die Stimmung ist. Und es gibt natürlich auch viel mehr Debatten der Studierenden untereinander. Der Effekt im Moment ist so ein bisschen, und wir versuchen auch dem entgegenzuwirken, dass es wieder so ein sich auf die Dozierenden konzentriert. Also ein Student, eine Studentin spricht mit mir oder mit meinem Kollegen. Wir machen das zu zweit, das ist unheimlich schön. Dadurch lockert sich das schon so ein bisschen auf. Aber ich glaube, wir freuen uns alle wahnsinnig darauf, wenn wir uns mal persönlich wiedersehen können und uns auch noch mal neu kennenlernen dann. Also das sind jetzt StudienanfängerInnen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir unsere geplante Exkursion nach Köln vielleicht im Sommer und wenn es nur ein einziger Tag ist, doch mal durchführen könnten.
Ja,
aber sie sind vorsichtig.
Also mit solchen Plänen.
Das Große. Ja. Und aber auch die Studierenden sind sehr vorsichtig. Also das finde ich toll.
Aber das wird in der Tat dann spannend, wenn man sich dann nach so vielen digitalen Treffen dann endlich wieder im wirklich realen Raum treffen kann und mal gucken, wie man dann sich so findet, nachdem man sich jetzt eben digital kennengelernt hat. Da gab es ja in Brüssel eine lange Nacht der Verhandlungen und dann eine Einigung in Sachen Klimaschutz. Der CO2-Ausstoß soll bis zum Jahr 2030 um mindestens 55% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Bisher galt da ein Ziel von nur -40%. Ist also deutlich gesteigert worden, dieses Ziel. Und das wiederum ist ein Etappenziel, denn bis 2050 will die EU ja klimaneutral sein. Wir hatten gestern Heiner Flassbeck hier zu Gast, der Wirtschaftswissenschaftler, der auch lange für die UNO gearbeitet hat und Oskar Lafontaine beraten hat in den 90er Jahren im Finanzministerium. Und der hat gesagt, das ist ja letztendlich alles nur eine Absichtserklärung und das würde eigentlich nicht reichen und es hätte auch schon 2015 in Paris nicht gereicht. Es müssten nämlich die Wege beschrieben werden, die zu den Zielen, auf die man sich einigt, führen. Das ist, was er hier moniert.
Es gibt keinen Versuch, wirklich das globale Problem anzugehen, nämlich dafür zu sorgen, dass Öl, Kohle und Gas in der Erde bleiben. Und das müssen sie. Sie müssen in der Erde bleiben, in viel größerem Maße als bisher. Und das bedeutet auch, dass die Preise für diese Produkte systematisch und über lange Zeit, über 50, 100 Jahre steigen müssen.
Frau Förster hatte recht.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall weg von fossilen Brennstoffen, um die Treibhausgasneutralität, die ja nun das neue Ziel ist, weil wir diese 1,5 Grad Absenkung wohl nicht schaffen werden mit dem aktuellen Beschluss, weil die unbedingt her muss. Und das ist, glaube ich, deshalb so schwierig, weil das eine in die Zukunft gerichtete Politik ist, die die Generation, die jetzt geboren wird oder gerade jung ist, vor allen Dingen betrifft, aber eben nicht mehr die Generation, die gerade die Entscheidung trifft.
Jetzt forschen Sie, Frau Förster, vor allem auch über Geschlechtergeschichte. Wenn wir mal eben diesen Aspekt unter Gender-Gesichtspunkten betrachten, also Geschlechtergesichtspunkten, sind Frauen eigentlich besonders betroffen vom Klimawandel? Ich glaube, so ist es, oder?
Ja und nein. Also es gibt vielleicht drei Ebenen, wo man geschlechtsspezifische Themen festmachen können. Also das wären einmal Frauen als Verursacherin des Klimawandels, als Betroffene und vielleicht auch eben als Lösungsfinderin. Und ich glaube, der Marker, der vor allen Dingen mit der Betroffenheit zu tun hat, das ist erstmal Ungleichheit. Und das ist aber so weltweit. Frauen sind von den Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, sind 70% Frauen. Also Frauen haben weniger Ressourcen, um mit der Klimakatastrophe umzugehen. Sie sind zum Beispiel in Afrika auch diejenigen, die 90% der Grundnahrungsmittel beschaffen, also in der Landwirtschaft tätig sind, die also auch sehr schnell betroffen sind von Klimaveränderungen wie Dürre oder unmäßigen Regenfällen oder Tornados und so weiter. Und sie sind vor allen Dingen signifikant weniger als Lösungsfinderinnen für die anstehenden Probleme eingebunden. Und ich glaube, der letzte Punkt ist vielleicht der wichtigste, weil, wie Heiner Flassbeck ja formuliert hat oder auch Maya Göpel es tut, wir brauchen ganz andere Maßnahmen als jetzt weniger Auto zu fahren oder so, sondern man muss tatsächlich Infrastrukturen ganz anders ausbauen und nutzen, also eben nicht Autobahnen für den Individualverkehr, wie es gerade in Hessen leider geschieht, sondern eben weg vom Individualverkehr. Wir brauchen eine andere Form des Wirtschaftens, eine nachhaltige Form des Wirtschaftens, die eben verantwortlich mit der Zukunft des Planeten umgeht.
Und die Vereinten Nationen haben das ja auch schon gefordert. Die sagen, Frauen sollen aktiv mitwirken an Klimaschutzmaßnahmen global gesehen. Dafür bräuchten sie aber Unterstützung. Und da könnte es dann auch geschlechtsspezifische Klimaschutzmaßnahmen geben, die dann tatsächlich Netzwerke wären oder dass man Frauen den Zugang zu Ressourcen ganz speziell eben den Frauen ermöglicht.
Ja, ich denke, Lösungen, die sozusagen zu Climate Justice, und da würde ich eben Geschlechtergerechtigkeit auch drunter fassen, also die ist Teil von dieser Klimagerechtigkeit. Um die herbeizuführen, muss man natürlich in unterschiedlichen Regionen oder auch Ländern sehr unterschiedliche Maßnahmen durchführen. Also ich denke, auch die UN hat vielleicht nicht unbedingt Europa im Blick, sondern vielleicht eher Afrika und Südamerika und Asien. Also zum Beispiel Frauen, die Landwirtschaft betreiben in afrikanischen Ländern, die brauchen andere Hilfsprogramme als Frauen, die Handel treiben in Peru mit bestimmten Gegenständen. Da denke ich, muss man tatsächlich spezifische Programme auflegen.
Morgen ist ein neuer Tag. Morgen nämlich läuft die Frist ab in Sachen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien in Sachen Brexit. Und jetzt ist die Frage, wird es tatsächlich ein No-Deal-Brexit geben? Es sieht nicht so wirklich gut aus für eine Einigung. Beide Seiten geben sich hart. Und da geht es vor allem um den Fisch. Großbritannien will ja den Fisch in den britischen Hoheitsgewässern ganz für sich ab Januar. Und das wollen wiederum die Kontinentaleuropäer sich nicht bieten lassen. Aber Großbritannien macht ernst. Die britische Regierung hält 4 Schiffe der Royal Navy für den Schutz ihrer Gewässer bereit. Hier in dieser Stunde zu Gast die Historikerin Birte Förster. Frau Förster, man hat schon das Gefühl, die Briten, ja, die wollen die Front hart weiterhin aufgebaut halten, oder?
Naja, das zeigt die ganze Madness dieses Brexit und auch die Folgen davon, die nämlich Grenzziehungen sein werden. Und ja nicht nur in der Nordsee, sondern auch in Nordirland.
Aber da konnte man ja einen Fortschritt erzielen, weil ja die britische Regierung und die Kommission sich da im Grundsatz auf die Umsetzung des Protokolls zu Irland und Nordirland einigen konnten.
Ja, zum Glück. Aber ich zögere sehr, von den Briten zu reden, weil ja fast die Hälfte des Landes diesen Brexit gar nicht gewünscht hat. Und ich glaube, wenn man nochmal ein Referendum gemacht hätte, wie es ja zwischendurch angeregt worden ist, dann wären wir jetzt nicht an dieser Stelle. An diesem Wahnsinn. Anders kann man es ja nicht nennen.
Also wir haben in der Redaktion uns heute nochmal an Derek Scully erinnert, den Korrespondenten der Irish Times in Berlin. Und der hat vor einem Jahr bei Maybrit Illner das hier gesagt, dieses hier.
Ich glaube, es wirkt wie eine Wohngemeinschaft aus der Hölle. Also, und die Briten sind für uns seit 2 Jahren in dieser Berliner Zimmer, die Durchgang. Wir wollen den Durchgang mit unserer Waren nach Europa. Und sie sperren den Weg und sie wollen nicht raus und dann doch raus. Also lieber Schluss mit diesen Wohngemeinschaften. Sie sollen ihre Sachen und ihre Butter aus dem Kühlschrank entfernen, wir bringen die irischen Butter rein.
Also er sagt lieber Schluss mit dieser Wohngemeinschaft, so sagen Sie es natürlich nicht, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Naja, im Moment ist es eben so, dass die Johnson-Regierung im Grunde mit der kann man nicht verhandeln. Und es geht ja um viel mehr als um die Fische. Es geht ja darum, dass eigentlich die britische Regierung unter Boris Johnson, sie wollen das europäische Wettbewerbsrecht nicht mehr haben, aber trotzdem gerne im Binnenmarkt bleiben. Also die möchten im Grunde die Schrödingers Katze sein, nicht drin, nicht draußen. Und das geht natürlich nicht, dass man sich die Rosinen aus der EU rauspickt, aber keine Verantwortung übernehmen will. Und ich glaube, dass Scully jetzt tatsächlich recht hat. Letztes Jahr hätte ich das vielleicht anders gesehen, aber man muss jetzt diesen harten Cut machen, weil wir haben es schon seit 3,5 Jahren nach dieser Transformationsphase ja immer wieder aufgeschoben. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Boris Johnson an einer Einigung interessiert ist. Die VerliererInnen des Brexit werden die Britinnen sein und Briten in Großbritannien, in der EU und natürlich alle EU-Bürgerinnen in Großbritannien, die jetzt wie Drittstaatlerinnen behandelt werden, also die ihre Rechte ja verlieren werden Anfang nächster Woche. Mhm. Und das Gleiche gilt für BritInnen in der EU.
Aber es wird noch verhandelt in Brüssel. Also ich glaube tatsächlich, es ist noch nicht wirklich heute schon verloren. Wir müssen den morgigen Tag noch abwarten. Aber Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat ja auch am Donnerstag schon mal die Notfallgesetze für den Fall veröffentlicht, dass es eben tatsächlich kein Abkommen am 1. Januar dann gibt. Ich glaube, damit wollte sie aber auch ein bisschen Druck auf die Briten ausüben, oder?
Ja, aber also die Briten haben eine populistische Regierung gewählt, die ja auch sehr hasardös sich verhält. Also ich kann bei Boris Johnson wirklich kein ernsthaftes Interesse erkennen, einen Deal herbeizuführen, so wie die verhandeln. Und ich meine, von der Leyen hat 3 Stunden lang mit Johnson telefoniert. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal 3 Stunden telefoniert haben. SpitzenpolitikerInnen tun sowas in der Regel nicht. Und irgendwann muss man dann, glaube ich, mal sagen, so, und jetzt ist auch gut. Und es geht ja auch darum, was man eigentlich als EU für ein Signal zu anderen Staaten, die auch mit diesem Exit liebäugeln, sendet, wenn man jetzt immer weiter verhandelt und immer sagt, na gut, ihr kriegt doch eine Chance. Wenn auf der anderen Verhandlungsseite wirklich gar kein Interesse besteht an einer Lösung. Bewusst sage ich, es geht hier um die Regierung unter Boris Johnson, es geht nicht um die Menschen im Vereinigten Königreich. Ich finde den Brexit furchtbar, ich finde, das ist absolut der falsche Weg und ich glaube auch, dass Großbritannien sein Groß verlieren wird, weil Schottland jetzt natürlich dann in ein zweites Referendum anstreben wird, weil Schottland ist 2014 im Vereinigten Königreich gehalten worden mit der Ansage, dann fliegt ihr nicht aus der EU raus. Das war das Hauptargument gegen eine Unabhängigkeit Schottlands. So, und ich glaube, das Vereinigte Königreich wird auseinanderbrechen und England und Wales und Nordirland werden als klein, nicht besonders wichtiger Nationalstaat aufwachen aus dieser Krise. Und ich glaube, das Problem ist, dass sich viele BefürworterInnen des Brexit noch immer so in einem Kontext des Commonwealths oder vielleicht auch des Empire, das nun auch schon seit 60 Jahren im Grunde vorbei ist, denken. Als Großmacht. Und die sind keine Großmacht mehr. Die sind stark in einer europäischen Gemeinschaft.
Es gab einen Jahrestag, der uns alle sehr mitgenommen hat. Nochmal 50 Jahre Kniefall in Warschau in Polen. Oder, Frau Förster, das hat uns mitgenommen.
Ja, das war eine sehr wichtige Demutsgeste.
Und bevor wir darüber sprechen, lassen wir Willy Brandt nochmal selber sprechen. Ja. Der hat also die Verantwortung übernommen vor diesem Denkmal im Warschauer Ghetto. Es war die große Geste des Augenblicks, also die Verantwortung für die Gräueltaten der Deutschen im Nationalsozialismus. Und er hat dann später darüber gesagt:
Ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte, als einer, der nun nicht zu den wildesten Anhängern Hitlers gehört hat, um es mal so zu sagen, ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge.
Also die Bitte um Verzeihung, eine Geste der Annäherung, eine unglaublich große Geste, oder Frau Förster?
Ja, also da kniet ja jemand in Anerkennung einer Schuld, die er selbst überhaupt nicht trug. Denn Willy Brandt hat ja als Anfang 20-Jähriger gleich 1933 Deutschland verlassen und ist eben auch erst nach Ende des NS-Regimes zurückgekehrt. Und der kniet jetzt da in dieser Demutsgeste als stellvertretende Geste eben um Vergebung zu bitten für alle Opfer der deutschen Besatzungspolitik und der Vernichtungspolitik. Das hat er später auch gesagt. Aber meine Kollegin Christina Meyer hat auch darauf hingewiesen, dass diese Geste eben nicht dazu geführt hat, dass man sich in Deutschland jetzt mit den Verbrechen, die in Polen begangen worden wären, in der Gesellschaft stärker auseinandergesetzt hätte. Was vermutlich ein Anliegen auch von Willy Brandt war. Also die Geste ist keine Initialzündung für eine Auseinandersetzung mit der Beteiligung ganz normaler Männer an den Verbrechen, die in Polen begangen worden sind.
Denken Sie denn, dass die Geste vielleicht sogar dann dafür gesorgt hat, dass die eigentliche Aufarbeitung in den Hintergrund gerückt ist? Weil man sozusagen gesagt hat, naja, Willy Brandt hat diese Geste jetzt vollbracht und jetzt weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Also ist die Aufarbeitung eben im Hintergrund?
Nein, die Aufarbeitung war ohnehin im Hintergrund. Also wir haben ja in den 60er Jahren die großen Prozesse, die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt eben und federführend unter Fritz Bauer und auch weitere Nachfolgeprozesse. Und in der Gesellschaft findet die Auseinandersetzung aber nicht statt. Da gibt es erst eine Initialzündung Ende der 1970er Jahre, als diese Fernsehserie Holocaust gezeigt wird. Und da beginnt langsam eine breitere Auseinandersetzung mit den Verbrechen des NS-Regimes und auch des Zweiten Weltkriegs und natürlich der Vernichtung. Mhm. Aber verhindert hat die Geste nichts, aber sie hat eben auch nichts angestoßen, was wir vielleicht heute ja gedacht haben. Willy Brandt ist unglaublichen Schmähungen ausgesetzt gewesen, auch antisemitischen Schmähungen nach seiner Rückkehr. Also mehr als die Hälfte der Deutschen fanden das eine übertriebene Geste.
Ja, ich glaube, es ist sogar das Wort Verräter gefallen.
Ja, das ist bei ihm ohnehin gefallen. Also jemand, der sozusagen ganz offensichtlich nicht in das NS-Regime verstrickt war, wie viele seiner Kollegen eben doch, der war der Vaterlandsverräter, in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Ich würde ihn natürlich nicht so bezeichnen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart gehen, also damals war es eben die Bitte um Verzeihung, es war eine Geste der Annäherung und diese Annäherung hat es ja tatsächlich gegeben. Also die EU ist ja entstanden und wir haben eine funktionierende, einigermaßen funktionierende Europäische Union. Aber wie ist es heute? Sind wir heute wieder in einer Phase der Spaltung, weil sich ja gerade auch Polen gerade von der EU hier und da absetzen möchte?
Ja, ich glaube, für Polen gilt im Grunde das Gleiche wie für Großbritannien. Also es gibt ja Probleme mit der jetzigen polnischen Regierung. Die repräsentiert ja aber nicht alle Polinnen, sondern es gab ja durchaus einen sehr, sehr knappen Wahlsieg im letzten Jahr. Und wenn man mit liberalen Polinnen in Kontakt hat, die sind sehr kritisch ihrer Regierung gegenüber. Man muss vielleicht noch wissen, dass die Aufarbeitung zum Beispiel der Zwangsarbeit, die Entschädigung für Zwangsarbeiterinnen aus Polen. Und da sind eben Dinge passiert, dass Jugendliche auf dem Weg zur Schule quasi gekidnappt und deportiert worden sind zur Zwangsarbeit. Also vollkommen unvorstellbare Dinge sind geschehen. Die hat erst in den 1990er Jahren eingesetzt, als eine Kommission eingesetzt wurde, oder sogar noch später um 2000 unter Graf Lambsdorff. Und dann sind eben die Zwangsarbeiterinnen aus den osteuropäischen Ländern überhaupt erst entschädigt und ihr Leid auch anerkannt worden. Und es gibt ja auch diese Überlegung, ob man einen Erinnerungsort in Berlin jetzt nicht doch mal errichtet für die Opfer der Besatzungspolitik während des Zweiten Weltkriegs. Und meine Kollegin Tatjana Tönsmeier forscht in einem internationalen Netzwerk über den Alltag unter deutscher Besatzung und nach wird Quellenmaterial dazu veröffentlicht in den Originalsprachen und auf Englisch. Und das wiederum kann man dann im Schulunterricht benutzen, damit einfach auch Aufklärung darüber besteht, wie sah das aus mit Hunger unter deutscher Besatzungszeit in der Politik im Zweiten Weltkrieg. Also da gibt es eben historische Aufarbeitung, die Erkenntnisse auch und Forschung, die die Erkenntnisse öffentlich machen. Das würde ich für sehr, sehr wichtig halten. Und Polen hat ja auch Reparationsforderungen wiederum gestellt. Und auch da, denke ich, muss man ins Gespräch gehen.
Birte Förster, Historikerin, ist also aus Darmstadt zugeschaltet gewesen in dieser Stunde. Und jetzt nehmen Sie Ihre Jacke, Frau Förster, und gehen hoch zur Mathildenhöhe. Diese anderthalb oder einen halben Kilometer weit, ja?
Ja, und ich gehe zum wunderschönen Hochzeitsturm und schaue mir die Architektenvillen an und wünsche allen, dass sie gesund bleiben und ihre Lieben auch.
Ja, das wünschen wir Ihnen auch. Danke, dass Sie da waren, dass Sie Zeit für uns hatten in dieser Stunde.